Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wir befinden uns in Matthäus 8 und diese Texte zeigen uns, wenn wir das Evangelium aufschlagen, dass Jesus in einem Heilungstrip unterwegs ist. Er ist unterwegs und heilt unterschiedlichste Personen. Vorher war er auf einem Berg und hat über viele Kapitel gelehrt. Die Gesinnung des Reiches Gottes hat er den Menschen weitergegeben, die sogenannte Bergpredigt. Ist dann vom Berg runtergestiegen und hat dann in Vollmacht gehandelt und hat Menschen geheilt. Und immer wieder wird davon berichtet, vor allem in den vergangenen beiden Predigten haben wir uns das angeschaut, dass Jesus in aller Öffentlichkeit heilte. Sein Dienst geschah oft im öffentlichen Rahmen. Und so haben wir das bei dem Aussätzigen gesehen, also der eine körperliche Unreinheit hatte, schlechte Haut, kranke Haut, und dann auch der Diener des Hauptmanns, der auch geheilt wurde von Jesus. Und das geschah alles im öffentlichen Bereich. Auch die Synagogen suchte Jesus immer wieder auf, um zu lehren, zu heilen und zu befreien. Also das Wirken Gottes im öffentlichen Bereich ist etwas, was wir bei Jesus immer wieder sehen, was wir durch das ganze Neue Testament sehen, aber auch im Alten Testament. Wir sehen in der gesamten Schrift, dass sich Gläubige regelmäßig besonders Zeit genommen haben für Gottesdienst, für Bibellehre, für Gebet und für Fasten. Man hat sich Zeit gemeinsam freigehalten, um miteinander in Begegnung zu sein und diese Dinge zu praktizieren und vor allem auch das Eingreifen Gottes zu erwarten. Das ist die Sehnsucht, warum sich Menschen, Gläubige im Alten und Neuen Testament versammelt haben. Ich vermute, auch einigen geht es heute so, dass ihr euch die Sonntage irgendwie frei haltet, um diese Zeit zu investieren. Herr, wir suchen dich, wir tun das in der Gemeinschaft, wir wollen aus deinem Wort hören, wir wollen miteinander beten und wir wollen von dir empfangen. Weil wir glauben, dass du lebendig bist und dass du uns segnen kannst. Amen. Genau, und nun folgt eine Geschichte, die sich nicht im Öffentlichen abspielt, sondern Jesus wählt jetzt den privaten Rahmen, in dem er sich bewegt. Und in Vers 14 unseres Predigttextes heißt es: Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Jesus ist nicht mehr öffentlich. Jesus ist nicht mehr auf einer Veranstaltung. Jesus ist nicht in der Synagoge unterwegs, sondern Jesus ist im Privaten. Jesus ist in einem Haus unterwegs. Was möchte uns das kommunizieren? Wichtig, so wichtig das auch ist, dass wir uns hier versammeln und öffentliche Events haben, Gottesdienste, wo wir miteinander Gott proklamieren und von ihm erwarten. Jesu Wirken ist nicht beschränkt auf diese wenigen Momente unseres Lebens. Gott ist nicht beschränkt auf Rituale, auf Zeremonien, auf Gottesdienste, so wichtig sie sind. Ansonsten wären wir ja heute nicht hier. Aber Jesus lässt sich nicht beschränken auf diese Art und Weise, wo er zu finden ist und wo er in Macht und Kraft handeln kann. Das ist zwar in diesem Raum wahrscheinlich jedem klar, aber dennoch kann es sehr schnell passieren, dass auch sehr fromme Menschen, sehr gläubige Menschen Jesus und Gott irgendwie ausklammern in die öffentlichen Momente, wo man ihm begegnet, wo man seine Frömmigkeit übt, wo man betet, wo man Gottes Wort sucht. Aber das Private, das läuft dann unter den eigenen Spielregeln und auch mit sehr wenig Erwartungshaltung, was Gott jetzt in diesem Augenblick tun kann. Ist ja nicht Sonntag, ist ja nicht 10.30 Uhr am Sportfeld, ist auch außerdem kein Pastor oder Ältester oder Diakon da, sondern es bin ja nur ich, sind ja nur wir hier. Und das, meine Lieben, ist klassische Religiosität, die auch in Freikirchen Einzug halten kann. Das macht vor unserer Tür keinen Halt. Dass so mancher sehr angespornt ist zu Gebet und sich auf Gott zu fokussieren, jetzt, wo alle da sind und man auch gesehen wird, Und dann faltet man seine Hände, dann hebt man seine Hände oder die besonders charismatischen unter uns gehen dann sogar auf die Knie. Aber daheim ist auf einmal ganz anders. Nichts mehr mit Leidenschaft für Jesus. Erwartung, dass er handelt. Aber Jesus hat nicht den Plan, alleine in diesem Setting zu wirken. Jesus ist nicht nur in den öffentlichen großen Veranstaltungen zu finden, sondern hat das Interesse, aus dem Öffentlichen auch in das Private hineinzugehen. In Johannes 4 lesen wir in Vers 21, 23 und 24, was der Plan von Jesus ist. Jesus spricht mit einer Frau und er spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Vers 23, Johannes 4. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist omnipräsent. Gott ist nicht zu begrenzen auf eine Lokalität. Gott ist nicht zu begrenzen für Momente, wo die Atmosphäre besonders prickelnd ist, wo die Spannung so aufgeladen ist und wo man mit allen auf dem gleichen Kurs ist, sondern auch in den ganz normalen, üblichen, alltäglichen Dingen ist Jesus zu finden. Dort geht Jesus hinein und dort will er in Geist und Wahrheit angebetet werden, dass sich das Reich Gottes nicht nur manifestiert, wenn wir miteinander hier unterwegs sind. Und wir müssen hier von unserem Text sehen, hier heißt es, und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, Jesus geht mit seinem Jünger, mit seinem Petrus, geht er in sein Haus, in seine Familie hinein. Und er sieht dort die Probleme, die in dieser Familie sind. Wir werden uns dann die Problematik gleich anschauen, aber Jesus ist in diesem Haus unterwegs. Jesus will in das Private von Petrus. Es müssen auch die hören, die besonders im Öffentlichen stehen oder hier auf der Bühne. Hallo Daniel, du hast ja letztens hier gepredigt. Oder die Lobpreiser. Es ist so schnell, dass man die Bühnen sucht, um Gott zu suchen im Miteinander. Aber daheim ist auf einmal nichts mehr davon. Und Jesus lässt bei Petrus nicht locker. Er sagt nicht, hey Petrus, wir haben eben gerade krasse Heilungen im Öffentlichen gesehen. Geh mal schlafen, morgen sehen wir uns wieder in der Synagoge und da machen wir gerade so weiter. Ich komme zu dir nach Hause. Und ich zeige dir, dass der neue Bund in Christus anders aussehen wird. Im Alten Testament seid ihr sehr stark davon geprägt, in den Tempel zu gehen. Ich zeige dir, wer mit mir verbunden ist, hat den Tempel immer bei sich. Denn Jesus Christus ist der Tempel. Und verbunden mit ihm, heißt es im Neuen Testament zumindest, sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Jesus zeigt hier, dass er im Alltäglichen zu finden ist. Jesus ist im Alltäglichen zu finden. Und das Matthäus-Evangelium verrät uns nicht, wie Jesus auf die fieberkranke Schwiegermutter aufmerksam wurde. Er ging ins Haus und dann sah er die fieberkranke Schwiegermutter. Ich habe jemanden gelesen, der hat gesagt, preist den Herrn, Gott heilt auch Schwiegermütter. Also wir wissen es vom Matthäus-Evangelium allein nicht. Wir können froh sein, dass wir nicht nur das Matthäus-Evangelium haben, sondern auch die anderen Evangelien. Und einige Geschichten sind sogar uns gleich dreimal überliefert. Und da gibt es dann Hinweise bei dem Markus-Evangelium oder im Lukas-Evangelium. Und wir lesen für die gleiche Geschichte in Markus 1, Vers 30, heißt es, sofort sagen sie, also die Leute, die in dem Haus sind, ihm von ihr. Okay, ein bisschen hakeliges Deutsch, ich weiß. Aber sofort sagen die Anwesenden über diese Schwiegermutter dem Jesus, was mit ihr los ist. Also Jesus ist nicht da rein und hat gesagt, ich muss da ins Haus, weil dort da eine liegt. Klar, wusste er es. Aber er wurde hingewiesen von Menschen, die in diesem Haus unterwegs waren. Und das heißt in Lukas 4, Vers 38, sie baten ihn für sie. Sie baten ihn, sie haben ihn gebeten für sie. Also diese Frau war krank, sie konnte sich nicht mehr selber bewegen hin zu Jesus und sie konnte auch nicht für sich selber bitten. Deswegen braucht sie was? Fürbitte. Wow, du hast letzte Woche aufgepasst. Oder vorletzte Woche, ich weiß gerade nicht mehr. Fürbitte ist gefragt. Und das sehen wir hier in diesem Text. Da ist eine Frau, die ist platt. Und sie braucht jemanden, der für sie bittet, der für sie zu Jesus geht und diese Not ihm bringt. Und in diesem Haus sind Menschen mit drei Merkmalen. Das eine haben wir eben gerade, sie treten in den Riss und sie glauben an die Kraft der Fürbitte. Das zweite ist, sie warten nicht auf die nächste Zeremonie oder Gottesdienst. Ohne zu zögern, gehen sie sofort zu Jesus. Sie sagen auch nicht, ja Jesus, du bist ja müde, hast einen langen Tag gehabt und Jesus hat Müdigkeit auch erlebt. Er war auch ganz Mensch, ganz Gott und ganz Mensch und hat auch Müdigkeit erlebt. Aber sie haben Sturm geklingelt bei Jesus. Wir gehen jetzt zu dir. Morgen ist nicht unser Tag. Heute. Heute ist unser Tag. Wir gehen sofort zu dir und wir warten nicht. Du bist hier, du bist in unserem Haus. Sofort kommen wir zu dir. Und das Dritte, sie bitten und fragen ihn. Diejenigen, die das letzte Mal das mitbekommen haben, wir haben darüber gesprochen, auf welche Weise soll man für Kranke einstehen? Es ist jetzt so, dass wir gebietend sagen sollen, Krankheit weiche, oder soll man Gott bitten und fragen, dass er heilt? Ich habe davon erzählt, dass es so Lagerbildungen unter den Christen gibt. Nein, du musst befehlen, weil wenn du fragst, hast du keinen Glauben, dass es wirklich geschieht. Die sagen, nein, ich möchte erstmal bitten und fragen, weil ich habe vielleicht das nicht in mir so, dass ich der Krankheit gebiete, fahr weg hier von diesem Kranken. Was haben die Menschen hier gemacht? Die haben einfach gefragt. Also, es ist ganz simpel. Es ist ganz, ganz einfach gehalten. Jesus, du bist hier. Hier ist eine Situation und wir bringen sie dir. Die Art und Weise, wie wir diese Dinge kommunizieren, sind so unterschiedlich, so viele Menschen hier in diesem Raum sind. Weil jeder geht mit solchen Situationen auch anders um. Jeder erlebt und empfindet und fühlt diese Dinge ganz anders. Und Jesus wartet nicht, bis du den richtigen Modus an Gefühl hast, damit er in Wundern wirkt, sondern Jesus wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Mit deinen Emotionen, mit deiner Hoffnung, mit deinem Zweifel, mit deiner Klage über das, was hier gerade da ist. Das ist das, was Jesus möchte. Komm zu mir, komm sofort zu mir und nicht später. Und dieser erste Vers zeigt mir in Verbindung mit den anderen Evangelien, zeigt mir, was Jesus von uns möchte. Jesus ist im Alltäglichen zu finden. Sucht diese Momente, die sind wichtig für uns, in Gemeinschaft, sich Plätze zu reservieren, miteinander zu beten. Wir haben eben gerade die Einladung zur Gebetsnacht gehört. Miteinander zu fasten, miteinander Gottes Wort zu studieren in Kleingruppen oder Gottesdiensten. Das ist wichtig. Die Bibel spricht davon, dass es uns wichtig ist und wir nicht aufhören sollen damit. Und es auch anklagt, wenn man davon Abstand nimmt. Das ist nicht gesund für jemanden, der Jesus nachfolgt. Aber Jesus zeigt auch, wer mir nachfolgt, dem folge ich auch nach in sein Haus. Ich bin bei dir, ich bin im Privaten, im Alltäglichen bin ich zu finden. Und ich möchte uns einfach dafür sensibilisieren und auch die Frage stellen, wie sensibel ist unser Haus für die Gegenwart Gottes? Wie sensibel ist unser Haushalt für die Empfänglichkeit Jesu, für sein Hören? Wie sehr kultivieren wir das in unseren eigenen Verantwortlichkeiten, in unseren eigenen vier Wänden? Ich hatte letztens einen schönen Moment, hat sie erzählt, dass ich Probleme mit meiner Schulter hatte und auch noch habe. Aber Jesus ist dabei. Amen. Und ich saß am Tisch und dann fuhr es mir so in meinen Arm. Und dann habe ich da so rumgejammert. So. Ich weiß, Männer machen sowas nie. Und dann saß ich da so und dachte, ich habe so Schmerzen in meinem Arm gerade. Und meistens sitzen wir so, dass meine Tochter neben mir sitzt, meine Tochter Eleni. Und diese Sechsjährige sitzt dort und hört das. Und prompt sagt sie, Papa, soll ich für dich beten? Ich so, ja. Sie legt ihre Hand auf meine Schulter und bittet einfach Jesus, dass er mich heil machen soll. Ich war in diesem Moment, dachte, danke Jesus. Viel wichtiger als dass mein Arm gesund wird, ist mir, dass meine Kinder eine Sensibilität entwickeln, dass Jesus im Alltäglichen da ist. Dass Jesus hört, wenn wir beten. Dass Kinder im Vertrauen, in einem Automatismus, wenn sie konfrontiert sind mit etwas, sagen, ich bete für dich. Kann ich meine Hand auf deine Schulter legen? Und zack, fängt sie an, wie der beste Prediger über mich zu beten. Denkst du, woher hat sie das? Weil ich sag ihr das nicht, du musst es jetzt so und so tun. Aber es ist eine Sensibilität und eine Kultur, die wir prägen in unseren Häusern. Und ich sage euch, es gibt Haushalte, auch von frommen Christen, wo so etwas nie stattfinden würde. Weil über Gott spricht man in der Kirche. Und das passiert sogar in Predigerfamilien. Über Jesus und über die Dinge aus dem Wort Gottes spricht man hier, aber nicht zu Hause am Essenstisch. Und ich liebe das, wenn dieser Impuls von meinen Kindern kommt, sollten wir vielleicht beten. Weil wir das Wetter uns anschauen, oh Mann, ey, so viele Regentage, wir können morgen wieder nicht raus. Und dann sagt mein Sohn Caleb, hey, ich bete mal für gutes Wetter. Und dann fängt er an zu beten. Am nächsten Tag war auch Sonne, Halleluja, Jesus, danke. Ja, es war Bombenwetter. Und dann sagt er, Papa, ich habe gestern gebetet, oder? Ich so, ja, mein Sohn. Ich habe nicht meinen Sohn gesagt, aber... Bisschen pathetisch, ich weiß. Ich neige manchmal dazu. Ist vielleicht dem einen oder anderen schon in den vergangenen Jahren aufgefallen. Ja, Caleb, du hast gebetet. Und du hast im Willen Gottes gebetet. Und er hat dein Gebet gehört. Wollen wir so eine Kultur in unseren Häusern? Wollen wir, dass unsere Kinder so reagieren, dass sie uns Vorbild werden im Glauben? Wir haben eben gerade eine Kindersegnung gehabt und wir haben aus dem Lukas-Evangelium gelesen. Und dort heißt es, dass Jesus sagt, diese Kinder, denen gehört das Reich Gottes. Warum? Weil sie mit einem Glauben, mit einer heiligen Naivität beten. Und nicht so wie wir. Wir kalkulieren unsere Erfahrungen oder unser Schmerz erinnert uns daran, es ist unmöglich, es geht nicht. Aber Kinder gehen da anders dran und das lobt Jesus. Und er sagt, er nimmt sie hier als Vorbilder. Und ich glaube, dass Gott Kinder gebrauchen kann, um Wahnsinniges unter uns zu wirken. Zumindest in diesem Augenblick hat er mir gezeigt, Waldemar, wo bist du? Wo ist dein Glaube? Du jammerst und deine Tochter betet. Du jammerst, aber deine Tochter ruft mich an. Nicht im Sinne der Anklage, ja, dass er mich damit fertig machen möchte, aber anspornen und motivieren. Und es ist gut, ein Gefüge daheim zu haben, wo man füreinander einsteht, weil ich habe es schon mal gesagt, jeder findet sich irgendwann mal in einer Situation wieder, wo er nicht mehr kann und wo er auch nicht auf die Idee kommt, dass Jesus da ist. Man braucht es andere, die für einen beten, sofort und nicht warten. Wollen wir in Vers 15. Es geht weiter. Und Jesus rührte ihre Hand an. Und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Dieser Vers erinnert uns an zwei Lektionen, die wir uns in den vergangenen Predigten schon zu Gemüte geführt haben. Die erste ist, wie sehr glaubt die kranke Schwiegermutter? Wir wissen es nicht. Der Glaube der Schwiegermutter spielt keine Rolle in dieser Situation für ihre eigene Heilung. Es ist wichtig, dass wir aufmerksam lesen. Ja, Kranke sollen, wenn sie beten, auch im Glauben bitten. Aber wir sehen immer wieder, dass Jesus selbst dieses Muster durchbricht und beim Kranken kein Glaube da ist, kein Glaube zumindest artikuliert wird, aber andere da sind, die Fürbitte tun, im Glauben zu Jesus gehen und Jesus diese Person heilt. Es geht um Gnade, meine Freunde. Jesus hat uns Gnade gezeigt und wartet nicht auf unsere Gerechtigkeit, auf unsere Glaubensperformance, so sehr Jesus auch Glauben fördern möchte in uns. Deswegen wirkt Jesus auch in Zeichen und Wundern, damit unser Glaube auch gestärkt wird. Denn dem Glaubenden ist alles möglich. Durch Glauben tut Gott eine ganze Menge. Aber Gott ist nicht gebunden, alleine den Glauben des jeweils Kranken auszuwählen, um ihn zu heilen. Das müssen wir hören, damit wir, wenn wir anfangen, Kranken zu dienen im Gebet und in der Fürbitte, dass wir sie anspornen, Jesus zu vertrauen und von ihm alles zu erwarten und zu hoffen, aber dass wir nicht den Fehler begehen, einen Druck aufzubauen, den Jesus nicht aufgebaut hat. Und viele haben sich schuldig gemacht an dieser Stelle. Viele haben sich schuldig gemacht, indem sie mit den besten Motiven den Kranken einen Druck gemacht haben, du glaubst nicht und deswegen kannst du nicht krank werden, als wenn das so eine pauschale Wahrheit wäre. Ich sage euch, Jesus war so pauschal nicht unterwegs. Es kann manchmal sein, dass aufgrund von Zweifel wir nicht empfangen. Das kann ein Hinderungsgrund sein, zu empfangen. Kann. Ist aber keine pauschale Wahrheit. Deswegen müssen wir dort vorsichtig sein, dass wir nicht mit der Kalaschnikow alle Kranken niedermetzeln und sagen, naja, du bist in jungen Jahren jetzt im Krebs und du liegst im Sterben, du glaubst zu wenig. Wow, ich weiß nicht, Jesus habe ich so nie reden hören. Hören wir auf mit dieser unsäglichen Praxis. Wenn ein Kranker da ist und der nicht glauben kann, hey, dann bist du gefragt. Dann glaub du. Es heißt nämlich, dass wir, im Jakobus 5 heißt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder heilen. Wenn der Kranke zum Beispiel die Ältesten ruft, heißt es in Jakobus 5. Auch dort spricht Jakobus keine Sekunde über den Glauben des Kranken. Der ruft einfach nur auf Fürbitter, in dem Fall die Ältesten, und die sollen beten im Glauben. Lass uns Kranke nicht fertig machen, wenn sie schon am Boden liegen. Lest mal das Buch Hiob. Der hatte Freunde. Die wussten es, wie sie jemanden, der im Staub liegt, noch tiefer drücken können und noch mal reintreten können. Diese Freunde waren unnütz. Hätten sie lieber ihre Klappe gehalten. Sowas brauchen wir nicht. Wir brauchen in diesen Momenten Erbarmen. Fürsorge und Fürbitte. Okay, das ist das eine. Der Glaube des Kranken ist in diesem Fall hier nicht der ausschlaggebende Faktor für die Heilung. Und neben der Bitte um Heilung hat auch das Gebieten seinen Platz. Das Gebieten, dass die Krankheit weichen soll. Warum sage ich das? Lukas, der Kollege von Matthäus, schreibt es in seiner Geschichte, dass Jesus das Fieber bedrohte. Also kriegt keine Schnappatmung, wenn ihr mit jemandem betet oder als Team betet und auf einmal da jemand sagt, und ich gebiete im Namen Jesu, dass diese Krankheit gehen soll. Seid ganz relaxed. Diese Person hat wahrscheinlich Jesus gelesen und will in seiner Weise mit dieser Sache umgehen. Und du bist vielleicht derjenige, der fragt und bittet und dann hast du jemanden, der so ein bisschen feuriger, leidenschaftlicher unterwegs und der sagt, ich gebiete der Krankheit, dass sie weicht. Am Ende geschieht das, was der Herr will. Aber wir können auf unterschiedliche Weisen unser Herzensanliegen zu Jesus bringen, oder? Das ist doch das Schöne auch an Gebetsgemeinschaften. Die fordern einen heraus und wirken ergänzend. Deswegen brauchen wir einander auch im Gebet. Vielleicht hast du das manchmal so erlebt, so, da betet jemand und dann denkst du, wow, diese, wie er das auch dem Herrn sagt, das inspiriert mich so sehr. Das stärkt mich so sehr oder das erschüttert mich auch so sehr. Aber diese Ergänzung, die brauchen wir. Wenn du das noch nie erlebt hast, dann hast du ein Problem. Ergänzung ist wichtig, dafür ist die Gemeinde da. Aber das ist nicht das Größte, was uns diese Heilung hier zeigen möchte. Wir können hier in dieser Geschichte im 21. Jahrhundert gar nicht erspüren, wie sehr Jesus seine Milde, seine Freundlichkeit und seine Barmherzigkeit uns offenbart. Nochmal ganz kurz. Er hat angefangen, jemanden zu reinigen von einer Hautkrankheit, der komplett in Quarantäne und in Isolation lebte. Der durfte nicht am Gottesdienst teilnehmen. Komplett isoliert von Arbeit, von Gemeinde und noch viel krasser von Familie. Als nächstes geht er zu jemandem, oder geht nicht, sondern heilt einen Sklaven eines Heiden, also eines Nicht-Juden. Und diese Dreierfolge von Heilungen, die jetzt endet, endet auf der Spitze des Eisbergs, in dem Jesus eine Frau heilt. Für uns, ja, es ist halt eine Frau, aber lasst uns mal zurück ins erste Jahrhundert gehen. Das sah dort gänzlich anders aus. Sklaven, Nichtjuden und Frauen waren schwierig. Frauen in der Gegenwart Gottes, schwierig. Frauen in der Gefolgschaft Jesu, was ist denn das? Jesus hatte Nachfolgerinnen, die mit ihm unterwegs waren und den Missionsauftrag durchgeführt haben. Was ist das? Jesus zeigt hier etwas. In den damaligen Tagen hast du Fieberkranke nicht angefasst. Und Jesus geht zu dieser Frau. Es ist nicht ohne Grund, dass uns Matthäus das so schildert, was Jesus hier tut, wen er heilt. Wen Jesus heilt, oder was uns hier auch überliefert ist, ist nicht einfach nur ein Zufall. Es soll uns zeigen, Jesus berührt diejenigen, die absolut marginalisiert sind und absolut ausgegrenzt sind aus der Gesellschaft, die ein Nichts sind, die für nichts gehalten werden. Zu denen geht Jesus. Zu denen, die in Quarantäne leben, wie ihr das auf unsere heutige Zeit anwendet, das überlasse ich euch. Zu denjenigen, die als Sklaven gedient haben und das noch von einem Nichtjuden. Und dann zu Frauen. Und Jesus zeigt uns anhand dieser einfachen Schwiegermama das Modell der Jüngerschaft. Denn nachdem er sie anrührte, heißt es, und sie stand auf und diente ihm. Wenn Jesus einen Menschen berührt, wenn Jesus einen Menschen verändert und transformiert, dann verändert das die Person, dass diese veränderte Person anfängt, Jesus zu dienen und Jesus nachzulaufen, sich um ihn zu kümmern, sein Herz zu erkennen. Was willst du, Jesus? Was ist in deinen Augen gut? Was ist jetzt das Bedürfnis, was du, Herr, hast? Jesus beginnt damit, dass er uns aus dem Staub erhebt. Und meine Lieben, es ist nicht dazu gedacht, dass wir Jesus begegnen, gesegnet von ihm werden und dass wir dann einfach unsere Hände in den Schoß legen, sondern dass wir in Dankbarkeit das zurückgeben, was er uns gegeben hat. Das christliche Leben, Jünger von Jesus sein, ist nichts Passives und ist auch keine Einbahnstraße, die alleine mich segnet. Ich bin gesegnet, sondern ich soll zum Segen sein. Jesus gibt, wenn er jemanden verändert, ihm diesen Impuls. Das sehen wir hier. In echter Dankbarkeit musst du ja nicht helfen. Wenn du dankbar bist, dann, vielleicht kennt ihr das von Kindern, wenn sie irgendwas bekommen, was jetzt nicht so groß ist, so nehmen sie das, okay, gehen. Okay, nicht so dankbar. So, was war da los? Aber wenn du ihnen was gibst, wo sie, wow, das wollte ich schon immer, danach habe ich mich gesehnt, dann musst du denen nicht sagen, jetzt sag mal danke, dann fallen die dir um den Hals. Dankbarkeit, echte Dankbarkeit muss man nicht beibringen. Die kommt aus dem Herzen. Und wenn du sagst, dass Jesus dein Leben verändert hat, aber du Jesus nicht dienst und nicht entschlossen nachfolgst, dann sage ich dir, das, was du erlebt hast, dafür bist du noch nicht dankbar genug. Du kannst noch nicht erkennen, in welchem Maß der Herr dich eigentlich gesegnet hat. Unsere Form von Passivität, wenn wir Gottes Begegnung hatten, ist ein Ausdruck unserer Undankbarkeit. Und dass wir es nicht in Wahrheit schätzen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Wir haben es hier mit dem Herrn der Herren zu tun, der Herr der Herrlichkeit. Und wenn er in seiner Gnade mir begegnet und ich einen Geschmack seines Segens erleben darf, was ist die natürliche Reaktion daraus? Und wenn du dich in einem Zustand wiederfindest, wo du merkst, ja, natürlich, ich bin Christ und ja, ich bin auch irgendwie gläubig, aber es zeigt sich nicht in deinem Leben, dann denk noch einmal darüber nach, wie der Herr dich gesegnet hat. Er ist es wert und würdig, dass wir nichts weniger als alles ihm geben. Als alles, was wir haben, ihm geben. All unser Leben, all unseren Alltag, all unsere Interessen von ihm beeinflussen lassen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Sondern weil es uns unser Herz bewegt hat. Jesus, du bist gut. Du warst gut zu mir. Du bist gut zu mir. Du erhältst mich. Du trägst mich durch. Du hast mein Herz berührt, so wie niemand anders es tun kann. Wie viel mehr möchte ich mich jetzt ausstrecken nach deinem Herzen und mehr davon erleben. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 19 bringt es der Apostel so auf den Punkt: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt. Das Modell im Reich Gottes geht nie so, dass die Untertanen erstmal zum König kommen müssen. Und wenn sie ein gutes Spiel gespielt haben, dass der König dann mit seinem Segen über sie kommt. Das Reich Gottes ist nicht das Reich dieser Welt. Es funktioniert anders. Der König kommt, ungefragt. Und er kommt und dient dir. Wir leben nach Golgatha, nach der Kreuzigung Jesus. Wir haben noch nicht einmal Kenntnis genommen zu dem Zeitpunkt, als Jesus am Kreuz an uns gedacht hat. Jesus hat uns zuerst geliebt, ehe du ihn darum gebeten hast. Okay, wir müssen weitermachen. Wir werden gleich uns in den Vers 16 stürzen. Wobei, lass uns ihn lesen und dann drehen wir da eine Runde. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden. Wer seine Bibel kennt, weiß, dass Gott einen ausgeprägten Heilungswillen hat. Aber wir, das ist auch wieder eine Wiederholung, dass wir kein pauschales Heilungsversprechen haben. Wir haben nicht das Versprechen, dass alle Krankheit im Hier und Jetzt weichen wird. Aber wir sehen einen starken Drang, Jesu zu heilen, was uns natürlich anspornt. Und das ist wichtig zu erkennen, weil das auch immer wieder zu Fehlkonzepten bei Christen führt und auch zu Tumult in Gemeinden bei diesen ganzen Heilungsdingen. Weil dann wird so ein Vers gelesen, ja, er hat ja alle geheilt, alle und also... Wenn wir hier Kranke unter uns haben, dann läuft hier etwas falsch unter uns. Entweder haben wir zu wenig Glauben oder der Pastor lebt in Sünde oder was weiß ich. Wir haben den Heilungswillen Jesu, aber kein pauschales Heilungsversprechen. Und das sehen wir auch, wenn wir aufmerksam unsere Bibel lesen. Dann sehen wir, dass Timotheus unter einem häufigen Unwohlsein litt. 1. Timotheus 5, Vers 23. Da sagt nicht der Apostel, weißt du was, ich habe jetzt zweimal irgendwie mit meiner rechten Hand geschnipst und weg ist das. Nein, Timotheus begleitet dieses häufige Unwohlsein, was er hat. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 20, Trophimus musste ich krank zurücklassen. Also da war ein wertvoller Mitarbeiter, den er hat. Den musste er an diesem Ort zurücklassen. Und er war krank. Er hat ihn krank zurückgelassen und nicht gesund. Könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus für Trophimus gebetet hat? Wurde Paulus öfter mal auch beschenkt mit der Gabe der Heilung? Durchaus. Aber Trophimus blieb krank. Wir müssen die Stimmen der Schrift lesen und wertschätzen und können nicht einfach den einen Vers gegen den anderen ausspielen. Und dann wird oft auch auf die Propheten hingewiesen, die ja auch große Wunder getan haben und dass wir ja auch, wenn wir verbunden sind mit Jesus, ein prophetisches Amt haben und in ihrer Kraft wandeln. Der Prophet Elisa zum Beispiel, der tat regelmäßig heftige Wunder. Heftige Wunder. Auch Heilungswunder. Und dann heißt es in 2. Könige 13, 14, Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Krass. Ein Mann Gottes, der andere geheilt hat, ist dann am Ende seines Lebens krank geworden. Ist nicht frei von dieser Krankheit geworden, sondern ist an dieser, eines natürlichen Todes gestorben, dass sein Körper, der noch nicht verherrlicht ist, sondern noch in dieser Welt lebt, Dinge werden krank. Dinge gehen kaputt. Diese Welt ist nicht heil. Das weiß jeder Umweltaktivist. Diese Welt ist nicht heil. Und das haben wir mit den Aktivisten gemein. Diese Schöpfung ächzt. Jo, haben wir auch noch. Das teilen wir mit denen. Was uns unterscheidet ist, wir Menschen können sie nicht erlösen. Das ist der Unterschied. Und so sehen wir es sogar auch bei Jesus im Johannesevangelium, dass er an den Teich Bethesda geht, wo ganz viele Kranke liegen. Und er zu einem geht und ihn gesund macht. Die anderen bleiben krank liegen. Jesus, warum? Beantwortet uns die Schrift, warum er das gemacht hat? Nein. Macht mich das zufrieden? Nein. Aber es ist so. Ein Bibellehrer Donald Stamps schreibt, es gibt Zeiten, in denen einfach nicht klar ist, warum gläubige Menschen körperlich krank bleiben und nicht geheilt werden. Doch in anderen Situationen wirkt Gott durch schwierige Umstände und holt seine geliebten Nachfolger während einer Krankheit zu sich in den Himmel. Sicher ist, dass die Krankheit einer Person nicht immer die Folge ihrer Sünde oder eines geistlichen Versagens ist. Nöte und Leiden treffen jeden Menschen in dieser Welt, die sich in geistlicher Auflehnung und Widerstand gegen Gott befindet. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat das Reich Gottes anbrechen lassen, aber das Reich ist noch nicht in Vollkommenheit da. Wir schmecken die Segnungen schon jetzt, aber haben noch nicht ihre Fülle. Das hört ihr immer wieder von mir und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu predigen, weil wir uns daran erinnern müssen. Und das sehen wir auf jeder Ebene unserer Gottesbeziehung und unseres Lebens, dass wir schon jetzt in einer Weise gesegnet sind, aber noch nicht in der Vollkommenheit. Unsere Sünden sind schon jetzt vergeben. Und wir erleben auch Überwindung von Sünde. Aber die Gegenwart der Sünde ist noch nicht überwunden. Versteht ihr den Gedanken? Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Wir sind frei von Sünde. Ich frage hier eine Person. Gibt es hier eine Person, die mit Sünde gar nichts mehr zu schaffen hat, dass sie noch nicht mal anklopft an deine Tür? Wir sind schon Überwinder, aber noch nicht komplett befreit von der Realität der Sünde. Wir haben schon jetzt Gemeinschaft mit Gott, Amen. Aber wir haben ihn noch nicht gesehen, wie er ist. Ein Teil ist da, aber die Vollkommenheit lässt noch auf sich warten. Wir werden schon jetzt vom Heiligen Geist getröstet. Wer hat es erlebt? Und ich wette, die jetzt gerade ihre Hand gehoben haben, werden aber auch sagen können, aber der Moment, dass jede Träne abgewischt wird und getrocknet wird, ist noch nicht da. Der Tröster ist schon da, aber der vollständige, vollkommene Trost, auf den warten wir gemeinsam. Wir genießen schon jetzt Zeichen und Wunder. Wenn wir hier sammeln würden, würden wir eine ganze Menge zusammenkriegen. Aber wir empfangen noch nicht den herrlichen Auferstehungsleib. Wir werden einen neuen Leib bekommen, so wie Jesus ihn hat. Der wird herrlich sein. Ja, wir erleben Heilung hier in dieser Welt. Aber meine Lieben, wir sterben immer noch. Die Todesrate beträgt nach Jesu Himmelfahrt immer noch 100%. Es trifft jeden, weil der Auferstehungsleib noch nicht da ist, obwohl Heilung schon jetzt möglich ist. Also das ist für mich wichtig, wenn wir uns in diese Texte begeben, dass wir die Ausgewogenheit der Bibel auch wahrnehmen. Also das ist alles richtig, so ausgewogen heranzugehen. Aber dieser Vers 16, den wir gerade gelesen haben, der kommuniziert bei aller Ausgewogenheit etwas sehr Zentrales. Ich lese ihn nochmal. Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte die Leidenden. Das heißt, dass sie am Abend gekommen sind. Es war an dem Tag Sabbat, weswegen man geruht hat. Und erst am Abend, Sonnenuntergang, war man dann wieder unterwegs. Die Menschen warteten den Sabbat ab, um abends bei nächster Gelegenheit die Kranken und die unter dämonischen Attacken leiden, Jesus zu bringen. Auch hier sehen wir wieder diese Dringlichkeit. Bei allem, ja, wir haben die Dinge nicht in der Hand, aber wir bringen bei der nächsten Möglichkeit, die wir haben, sofort unsere Kranken und auch die Menschen, die unter dämonischen Belastungen leiden, zu Jesus. Und dieser Vers soll uns, ich denke, im Westen sind wir sehr stark davon geprägt, dass wir in dieser Differenzierung leben und dann scheitern wir daran, dass wir erst gar nicht für Heilung beten. Wer Jesus kennenlernt, wer das Evangelium liest, wird ermutigt, von Jesus viel zu erwarten und schnell zu ihm zu gehen und nicht zu zögern, die nächste Gelegenheit zu suchen, alles auszuprobieren, dass der Herr Jesus einen berührt und heilt. Und der Grund, warum sich Jesus darauf einlässt, und das ist unser letzter Vers heute, das sehen wir in Vers 17, also er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Wir haben eben gerade auch in der Lesung davon gehört. Matthäus erklärt hier, dass Jesus ein Versprechen aus dem Alten Testament erfüllt. Wenn du in deiner Bibel zum Jesaja blätterst, dann geht das mit den Fingern ziemlich schnell. Aber das ist nicht an einem Tag geschrieben worden. Jesaja hat hunderte von Jahren vorher exakt und detailliert die Kreuzigung Jesu beschrieben, was passieren wird. Und alle haben sich immer gefragt, was ist das für ein Mann, der da durchbohrt wird und der unsere Krankheiten trägt, unsere Sünden trägt, der von Gott bestraft wird für die Menschen. Was soll das für ein Geschehnis sein? Wir wissen es, weil wir jetzt im Nachgang leben und nach hinten schauen können. Und sehr klar zeigt uns Jesaja, dass Jesus die Sünde gegen Gott und all ihre Konsequenzen, also Schmerzen und Krankheit, auf sich selbst genommen hat und überwunden hat. Das heißt dort, er nahm sie auf sich. Das ist etwas, was Jesus aktiv tut. Das, was wir hier erleben, was er mit der fieberkranken Frau macht, ist in gewisser Art und Weise das. Er geht zu dieser Frau und die Krankheit ist nicht einfach weg. Ist nicht einfach. Die Konsequenz ist puff, weg. Jesus nimmt diese Krankheit auf sich. Er nimmt das Leiden auf sich. Und so sehen wir auch an diesem Abend, wo so viele krank kommen, er nimmt alles auf sich. Das ist nicht einfach puff weg, sondern es wird in Jesus Christus absorbiert. Er trägt unseren Schmerz, unsere Krankheiten und natürlich unsere Sünde. Damit geht er ans Kreuz und bekommt das, was wir Sünder verdient haben. Und es wird gerichtet. Die Sünde wird zerstört mit all ihren Konsequenzen, unserer Schmerzen. Das Kreuz ist der Grund für unsere Heilung. Das Evangelium ist die Hoffnung der Menschen damals gewesen und auch unsere. Und jede Gemeinde, die sich dem Evangelium verschreibt, muss das ganze Evangelium predigen, muss den kompletten Segen des Kreuzes erwarten und die volle Kraft des Blutes erbeten. Und das ist wichtig, dass wir das hören. Hier sind ja auch viele Gäste, die aus anderen Gemeinden kommen und auch wieder zurückgehen. So manche Gemeinde sieht in dem Kreuz, in dem, was Jesus am Kreuz getan hat, alleine nur die Vergebung unserer Sünden. Amen, Halleluja, das ist wahr. Und jeder weiß, dass wir diese Wahrheit lieben und hochhalten und predigen. Aber die Schrift sagt, dass im Kreuz noch mehr enthalten ist. Dass es nicht nur um die Versöhnung mit Gott geht, sondern dass auch das Kreuz der Grund dafür ist, dass wir die Kraftauswirkung des Reiches Gottes unter uns erfahren. Im Blut Jesu ist Kraft. Im Blut Jesu ist Kraft, weil er die Krankheit getragen hat. Alles das, was uns leiblich kaputt macht, das nimmt er auf sich, trägt es ins Grab, stirbt diesen Tod, um nach 3 Tagen mit einem neuen Leib aufzuerstehen, um uns zu zeigen, Heilung ist möglich. Entweder jetzt oder wenn ich dich zu mir nehme in der Ewigkeit mit einem Auferstehungsleib. Die Heilung ist sicher. Wann du diese Erneuerung erfährst, ist mein Problem. Nicht deins. Deine Agenda ist, komm zu mir, bleib in Verbindung zu mir und sehne dich nach dieser Heilung, die du findest in meinen Wunden. Und so sehen wir einen Paulus in 1. Korinther 2, Vers 2, der den Korinthern zuruft, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist das, was Paulus' Botschaft absolut durchdrungen hat, immer wieder vom Kreuz zu predigen. Und jetzt pass mal auf, was damit für ihn einherging. 2 Verse weiter schreibt er nämlich, meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das bedeutet, dort, wo wir das Kreuz predigen und allein Jesus, den Gekreuzigten, im Blick haben, dass er uns mit Gott versöhnt hat, sollen wir auch davon erwarten, dass von diesem Kreuz, von dieser Botschaft auch Kraftauswirkungen unter uns geschehen werden. Dass wir nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, der Herr Jesus ist ja gestorben, dann ist er in den Himmel und jetzt sind wir hier und das alles, was wir in der Schrift lesen, ist nicht mehr verfügbar für uns. Das ist nicht wahr. Das war es nicht, ist es nicht und wird es auch nicht. Das Kreuz beinhaltet unsere Versöhnung mit Gott. Amen. Aber es bietet auch Heilung für die Kranken. Wenn Jesus nicht gestorben wäre und auferstanden, hätten wir keine Heilung. Aber weil er es ist, haben wir Hoffnung, dass er lebt und uns das, was uns jetzt in diesem Augenblick plagt, er kann es wegnehmen. Er kann es wegnehmen. Vielleicht wird er es erst in der Ewigkeit wegnehmen, aber er kann es auch jetzt schon wegnehmen. Wer bin ich, dass ich jetzt nicht zu ihm renne und sage, Herr, bitte, bitte, es sei denn, du sagst, stopp und hör auf zu beten. Lass dir meiner Gnade genügen, es kommt der Tag, wo das weg ist. Und Matthäus verfolgt das Ziel mit dem, was er hier schreibt und auch darüber hinaus, dass wir das Evangelium als genau das verstehen. Im Evangelium haben wir die Versöhnung mit Gott, aber auch die Kraft des Königs. Und darum heißt es 2-mal im Matthäus-Evangelium, dass Jesus in ihren Synagogen lehrte und er predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Wir haben viel zu wenig Zeit, um uns in diese Verse hinein zu versenken. Aber nur diesen kleinen Hinweis. Jesus predigte das Evangelium des Reiches. Jesus hat in diesem Augenblick noch nicht von seinem Sterben gepredigt. Das Evangelium des Reiches ist nämlich, dass der König gekommen ist und dass er seinen Herrschaftsanspruch geltend macht und dass er Menschen einlädt, in seine Gefolgschaft zu kommen und die Segnungen des Reiches Gottes, die schon jetzt da sind, zu empfangen und die noch nicht da sind, zu erwarten. Und deswegen hat er danach auch Menschen geheilt, weil das Evangelium des Reiches gepredigt hat. Das Evangelium ist eine vielfältige Botschaft, die viel für uns bereithält. Und wir sollten das Evangelium nicht reduzieren und das Blut Jesu schmälern. Es ist Kraft im Blut Jesu, um Kranke gesund zu machen. Denn es heißt, er nahm unsere Schwachheiten und er trug unsere Krankheiten. Wann er die Wiederherstellung freisetzt, ist in seinem souveränen Willen. Aber wir beten im Glauben, hoffen und bitten, dass er seine Portion uns heute schon schenkt. Amen.